Der grüne Wasserstoff wird oftmals als Schlüssel zur Energiewende beschrieben. Was hat Hafer und Birka und Metalldrahtgewebe damit zu tun? Mehr dazu und zu den damit verbundenen Technologien verraten wir in heutigen Mesh Talk. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Mesh-Talk. Es geht heute um den grünen Wasserstoff und darüber möchte ich mich heute mit meinem Kollegen Lars Wegner unterhalten. Hallo Lars.
Hallo Christina.
Schön, dass du heute unser Gast bist und mit mir über das Thema Wasserstoff sprichst. Anstatt, dass ich dich jetzt erstmal bitte, uns etwas über dich zu erzählen, fangen wir an mit einer kurzen Erklärung zu dem Thema Wasserstoff. Denn wir wollen sofort einsteigen und ich bitte dich einmal ganz kurz und zwar ungefähr in 90 Sekunden zu erklären, wie aus Wasser grüner Wasserstoff wird und warum das so wichtig für die Energiewende ist.
Ja, herzlich gerne. Also grundsätzlich ist es ja so, Wasserstoff kann auf ganz viele unterschiedliche Arten gewonnen werden. Speziell grüner Wasserstoff wird per Definition aus Elektrolyse hergestellt unter Zuhilfenahme erneuerbarer Energien, Stichwort Windkraft, Solarenergie. Dieser elektrochemische Prozess funktioniert im Prinzip so, wir haben ein sehr reines Wasser als Ausgangsmedium in Kombination mit irgendeiner Art von Elektrolyten oder elektrolytleitenden Membran. Zusätzlich zwei Elektroden, die im Prinzip unter Anliegen einer Spannung und eines Stroms Wasser in die Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten. An der Kathode entsteht dann entsprechend Wasserstoff und an der Anode Sauerstoff. Und beides kann dann für weitere Prozesse genutzt werden. Und die Schnittstelle zur Energiewende oder der Beitrag zur Energiewende ist eben, dass erneuerbare Energien nicht immer genau dann produziert werden, wenn sie auch gebraucht werden. Und diesen Energieüberschuss, der dann teilweise entsteht, Beispiel Sonntag, Wochenende, die Sonne scheint, der Wind bläst, aber so viel Strom braucht kein Mensch. Und dieser Strom kann dann eben genutzt werden, um Wasserstoff herzustellen. Dieser kann dann entweder irgendwann rückverstromt werden, also zwischengespeichert werden, oder aber auch in anderen Prozessen, zum Beispiel in der Stahlindustrie oder in der petrochemischen Industrie genutzt werden, um einfach die ganz normalen Industrieprozesse zu unterstützen.
Voll in time, sehe ich gerade. Genau, dann beginnen wir jetzt mit dem, was wir sonst mal voranstellen. Du bist im Bereich Business Development tätig und ich merke schon, du kennst dich in dem Bereich Wasserstoff einfach sehr gut aus. Wie kommt deine Affinität zu diesem Thema?
Nun, mit dem Thema Wasserstoff setze ich mich nun schon seit einiger Zeit auseinander, auch vor meiner Zeit von Hafer und Böcker. Also ich bin jetzt ungefähr seit einem Jahr im Unternehmen, auch im Business Development verantwortlich für dieses Ressort. Aber bereits im Bachelorstudium habe ich mich mit der Thematik stationäre Wasserstoffanwendungen und deren Zukunftspotenziale, auch die Wertschöpfung, die möglicherweise dahinter steht, beschäftigt und das Ganze auch zu meinem Bachelorarbeitsthema gemacht. Und nun, ja, dann bin ich jetzt bei Hafer und Böcker so ein bisschen in den Bereich auch reingerutscht, weil es eben auch ganz viele Schnittstellen zu Drahtgewebe gibt und potenzielle Anwendungsfelder. Und um den Prozess, diesen Entwicklungsprozess zu begleiten, das ist im Prinzip Kern meiner täglichen Arbeit und der Grund, warum ich wahrscheinlich auch heute hier sitze.
Exakt. Und es ist einfach ein sehr vielfältiges Feld, ne? Wasserstoff ist ja, ob zur Nutzung oder zur Herstellung, da ist ja viel zu tun.
Auf jeden Fall. Und es gibt einfach schon ein so großes Potenzial, auch heute schon, wie Wasserstoff eingesetzt wird, was uns vielleicht gar nicht so bewusst ist. Allein deshalb ist es einfach ein Thema für die Zukunft, womit man sich auf jeden Fall beschäftigen sollte. Und Hafer und Böcker natürlich insbesondere.
Genau, da kommen wir gleich zu. Wir sprechen hier von grünem Wasserstoff. Ich betone jetzt mal grün. Gibt es da mehrere Farben, die mit dem Wasserstoff in Verbindung gebracht werden?
Ja, tatsächlich. Also der grüne Wasserstoff, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, wird eben durch die Elektrolyse unter Zuhilfenahme erneuerbarer Energien erzeugt. Dennoch gibt es eine ganze Palette von Farben im Prinzip, die man sich als Farbenlehre, Wasserstofffarbenlehre sozusagen heranziehen kann. Zum Beispiel der graue Wasserstoff, womit eigentlich 95% des heutigen Wasserstoffs oder sogar noch mehr hergestellt werden, ist dann eben der Prozess der Dampfreformierung, wo aus Erdgas und Wasserdampf in einem katalytischen Prozess eben Wasserstoff gewonnen wird, hat aber eben den Nachteil, dass dabei auch Kohlenstoffdioxid entsteht, also ein Treibhausgas. Daher eben auch die Konnotation grauer Wasserstoff. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel auch blauen Wasserstoff, ist dann basierend auf dem gleichen Prozess der Dampfreformierung, aber mit dem großen Unterschied, dass dann zum Beispiel im Nachgang das entstandene CO2 durch Carbon Capture and Storage direkt wieder absorbiert wird und gar nicht erst in die Atmosphäre gelangt. Ziel ist natürlich, möglichst alles davon zu absorbieren, das kann man ja nicht immer garantieren, aber daher kriegt das dann wieder die Konnotation blauer Wasserstoff, und da gibt es eben noch ganz, ganz viele weitere Farben, je nach Art des Ausgangsmediums, das da genutzt wird, wie da der Energieumsatz genau stattfindet, von Türkis, Orange, Pink, Weiß ist eigentlich alles dabei. Genau, wir fokussieren uns aber, denke ich, auf grünen Wasserstoff, weil dem wird ja auch das größte Zukunftspotenzial in dem Sinne zugeschrieben.
Okay. Und die Zukunft vom Wasserstoff- und Drahtgewebe, darüber wollen wir jetzt sprechen. Was macht Hafer und Böcker denn im Bereich der Elektrolyse? Du hattest das eben erwähnt in der Beschreibung.
Genau. Elektrolyse ist eben der Kernprozess zur Wasserstoffherstellung, zur Grünwasserstoffherstellung. Eben die beschriebenen Kathoden, an denen der Wasserstoff entsteht. Diese können unter der alkalischen Elektrolyse zum Beispiel aus Drahtgewebe sein. Denn was ist bei diesen Elektroden wichtig? Wir brauchen eine gute Durchströmbarkeit, eine hohe Oberfläche, um viel Reaktionsfläche zu schaffen, aber auch eine gleichmäßige Stromverteilung, denn der Strom, der muss ja im Prinzip durch diese ganze Elektrolysezelle gleichmäßig geleitet werden. Und um da eben die höchste Effizienz in so einem Elektrolyseur zu erzielen, ist es eben interessant, Drahtgewebe einzusetzen. Natürlich gibt es auch andere Materialien, die eingesetzt werden können, doch Drahtgewebe weist eben ausgezeichnete Eigenschaften in Bezug auf exakt geometrische Porenverteilung, die Weiterverarbeitungsmöglichkeiten, die Porosität, die Dreidimensionalität auf und auch die Vielfalt im Hinblick auf potenzielle Werkstoffe, die eingesetzt werden können. Also wenn wir nochmal jetzt bei der alkalischen Elektrolyse bleiben, sind wir da in der Regel bei Nickelwerkstoffen, bei der PEM-Elektrolyse, wo das Drahtgewebe im Prinzip nicht als direkte Elektrode, sondern als Drainage dient und das Wasser auf der Elektrode verteilt. Da setzen wir zum Beispiel irgendwelche titanbasierten Werkstoffe oder Beschichtungen ein für unser Gewebe, um da eben eine höhere Korrosionsbeständigkeit zu garantieren. Und das Ganze können wir dann eben durch Weiterverarbeitungsprozesse dann so kalibrieren oder so weiterverarbeiten, dass unser Gewebe dann auch perfekt auf die Anwendung zugeschnitten ist.
Okay. Bevor der Wasserstoff genutzt wird, muss er sauber sein. Richtig?
So ist es, im besten Fall.
Genau. Kannst du kurz erklären, warum das so ist und wie das umgesetzt wird?
Ja, da muss man natürlich erstmal verstehen, was bedeutet sauber. Also wir haben Wasserstoff, können wir auf zwei Arten säubern. Einmal haben wir natürlich die chemische Sauberkeit, das heißt, dass wir sämtliche Spurengase im Prinzip aus Wasserstoff beseitigen müssten. Ist besonders wichtig zum Beispiel bei einer Brennstoffzelle. Da können gewisse Spurengase, irgendwelche Schwefel oder auch CO2-Verbindungen im Gas dafür sorgen, dass dann eben eine Brennstoffzelle beschädigt wird. Diese Aufgabe ist halt nicht direkt Hafer und Böcker zuzuordnen, also den Drahtgeweben, die wir herstellen. Bei uns ist es dann eher die Partikelfiltration. Die ist aber auch mindestens genauso wichtig, denn wir haben an ganz, ganz vielen Stellen in diversen Prozessen rund um Wasserstoff die Gefährdung, dass Partikel dafür sorgen können, dass zum Beispiel Düsen verstopfen in Ventilen oder auch in Brennstoffzellen oder in anderen elektrochemischen Komponenten dann die einzelnen sehr, sehr kleinen Kanäle auf den Bipolarplatten, dass sich da auch Partikel absetzen können und dann der Gasstrom und dadurch dann auch die Effizienz des Ganzen beeinträchtigt wird. Also es gibt durchaus viele Anwendungen, viele Gründe, warum möglichst Partikelfreiheit existieren sollte. Ein weiteres fällt mir gerade zum Beispiel noch ein, Wasserstoff wird ja auch potenziell verbrannt, um zum Beispiel als Heizgas oder in Generatoren zur Energierückgewinnung eingesetzt zu werden. Wenn wir allerdings Partikel da drin haben, dann könnte auch wieder Ruß entstehen. Der Ruß würde sich dann in den Komponenten ablagern und im schlimmsten Fall zur Einschränkung der Funktionalität oder sogar zur Beschädigung der Komponenten führen, weshalb einfach auch da Partikel wieder zu vermeiden sind.
Okay. Was ist dann das Besondere, was für diese konkreten Einsatzbeispiele spricht?
Nun ja, Drahtgewebe ist natürlich in dem Sinne kein, nicht zu vergleichen mit irgendeiner Art von Papierfilter oder Fließfilter. Denn wir haben eben, wenn wir über Drahtgewebe sprechen, immer Metall als Werkstoff. Bedeutet auch, wir haben eine hohe Stabilität, die wir bereitstellen können. Und da kommen dann eben unsere Porostars oder mehrlagigen Gewebe zum Einsatz. Denn immer wenn wir mit Wasserstoff in Kontakt sind, reden wir oft über sehr, sehr hohe Drücke. Denn Wasserstoff an sich hat eine als leichtestes Molekül auch die geringste Dichte. Bedeutet, wir brauchen eben, um viel Energie in Form oder auch um viel Wasserstoff zu transportieren, eben eine sehr, sehr hohe Verdichtung. Die kann im Bereich Mobilität bis zu 700 bar mal eben locker flockig gehen. Und da wird schon so manches Material auch nachgeben. Und dennoch müssen wir natürlich irgendwie die Partikel aus dem ganzen Gas rausholen. Und da ist Hafer und Böcker eben imstande zu Filter zu entwickeln, die so eine Hochdruckstabilität auch gewährleisten. Und diesen Entwicklungsprozess, den begleiten wir eben bei unseren Kunden direkt. Da ist in der Regel viel Abstimmung notwendig und entwickeln dann sozusagen eine kundenspezifische und auf den Anwendungsfall, auf den Prozess speziell angepasste Lösung.
Eine Frage ist mir eingefallen, wie wird denn Wasserstoff so dicht gemacht? Aber wie funktioniert das? Das frage ich mich.
Gut, das sind im Prinzip dann wieder Hochdruckkompressoren, also mehrstufige Verdichter, die da zum Einsatz kommen. Man kennt es zum Beispiel auch aus der Gasversorgung, also aus Erdgasversorgung. Da reden wir nicht über so hohe Drücke wie bei Wasserstoff. Da sind dann in der Regel bei 250, 260 bar vielleicht, die aber auch nicht ganz ohne sind. Und es ist im Prinzip ein mehrstufiger Verdichterprozess. Das können dann große Hubkolbenverdichter sein, die dann den Wasserstoff in mehreren Stufen eben auf diesen hohen Druck verdichten. Und wir haben natürlich bei 700 bar auch einen überkritisches Gas, was gar nicht mal so einfach unbedingt zu handeln ist, weshalb da auch diverse Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen. Stichwort Explosionsschutz auch oder atmosphärische Abkopplung, dass falls wir mal Leckagen haben, denn ist ja auch kein Geheimnis, Wasserstoff ist hochbrennbar. Und deshalb gilt es natürlich dann auch eben Leckagen und irgendwelche Ausritte zu vermeiden, insbesondere bei so hohen Drücken. Ist natürlich dann eine Leckage ganz weitreichende Folgen haben. Die gilt es natürlich dann auch zu vermeiden.
Okay. Gut, es gibt, es ist ein Zukunftsprodukt, die Herstellung von grünem Wasserstoff. Wir wollen jetzt mal so den Ausblick in die Zukunft wagen. Gibt es noch mehr Anwendungspotenzial für die Nutzung von grünem Wasserstoff?
Ja gut, grüner Wasserstoff ist natürlich ein Produkt, das einerseits, das hatte ich auch erwähnt, in Form von Brennstoffzellen zum Beispiel auch zurückgewonnen werden kann als Strom, um zum Beispiel ein Fahrzeug anzutreiben. Das ist aber, wie gesagt, es ist ein Paradebeispiel, was viele kennen, ist aber nur eine ganz, ganz kleine Nische. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade im Hinblick auf die Projekte auch in der Stahlindustrie, die in Deutschland ja auch ganz exzessiv gefördert werden, da die ersten großen Anwendungsbereiche für grünen Wasserstoff sein werden. Da ist ganz ganz speziell die der Hochofenprozess zu nennen, der eben durch ein sogenanntes Direktreduktionsverfahren abgelöst werden kann. Und bei dieser Direktreduktion wird im Prinzip Wasserstoff in das Eisenerz, ja, ich sag's mal ganz vereinfacht, hinzugegeben. Und im Prinzip alles, was nicht Eisen ist, also sprich das Eisenoxid, was ein wesentlicher Bestandteil davon ist, eben herausgespült, dass so ein Roheisenschwamm entsteht. Und das ist eben dieses Stichwort grüne Stahlerzeugung, was bestimmt jeder schon mal gehört hat, aber was einfach auch ein riesiges Potenzial für Wasserstoff einfach bietet für die Zukunft, weil Stahl ist natürlich nach wie vor, also der Hochofenprozess ist natürlich nach wie vor ein stark Kohlenstoffdioxid erzeugender Prozess und der kann eben durch so ein Wasserstoff-Direktreduktionsverfahren abgelöst werden.
Okay, und ihr freut euch auf das, was euch im Bereich Drahtgewebe dann erwartet?
Ja, durchaus, weil wir ja auch eben unterschiedlichste Anwendungsbereiche haben. Also nochmal das Stichwort Elektrolyse. Alleine um diese Kapazität, wir müssen uns mal überlegen, wir haben heute schon einen Verbrauch von 55 Terawattstunden Wasserstoff. Das ist ein gigantischer Wert. Also der wird eben heutzutage durch Dampfreformierung, also durch die Reformierung von Erdgas hergestellt. Aber allein um das uns umzustellen, bräuchte man eine so große Elektrolysekapazität, das wäre aus heutiger Sicht in den nächsten 4-5 Jahren überhaupt nicht bereitzustellen. Aus dem Grund, uns fehlt aktuell noch die Skalierung im Markt. Das muss man natürlich ganz klar dazu sagen. Es ist einfach noch für viele ein neues Thema. Hängt natürlich auch viel von der politischen Stimmung ab, wie das Ganze vorangetrieben wird. Aber es ist definitiv ein Zukunftsthema. Und in irgendeiner Form wird es uns betreffen, weil ohne Wasserstoff geht's ja schon heute nicht. Wir brauchen ja Wasserstoff. Und um den eben grün herzustellen, da sehen wir eben ganz viel Potenzial für Hafer und Böcker, sei es Elektrolyse, sei es Filtration, sei es auch der Explosionsschutz im Elektrobereich. Mhm. Unser Drahtgewebe wird gebraucht.
Super, und ihr seid offen.
Ja, so kann man das sagen. Also genau. Wir freuen uns über jegliches Interesse
Ja. Und
sind natürlich auch ganz aktiv auf diversen Messen, wo wir unsere Produkte vorstellen. Und von der Rückmeldung her hört sich das Ganze auch sehr gut an. Wir haben auch einige konkrete Projekte, die wir jetzt schon begleiten und hoffen natürlich, dass es in der Zukunft noch mehr wird und dass das Thema weiter so, ja, sowohl wirtschaftlich als auch politisch so vorangetrieben wird, dass wir dann auch in Zukunft alle mit grünem Wasserstoff mehr oder weniger direkt auch mehr zu tun haben.
Ja, vielen Dank für diesen detaillierten Einblick in den Bereich des grünen Wasserstoffs oder was alles dazu gehört. Du hast ein wahnsinniges Wissen, unglaublich. Und
danke dir. Ich gebe mir Mühe.
Ja, ich hoffe, dass jetzt du viele Anfragen bekommst, um das auch nochmal in die spezifischen Anwendungen zu übertragen. Und ich freue mich, dass du da gewesen bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung nochmal an der Stelle.
Und Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mesh Talk. Thank you.